Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Hallo. Wir alle haben die Bilder noch im Kopf. Menschenmassen am Flughafen von Kabul, die hoffen, es noch rechtzeitig rauszuschaffen. Die sich vor lauter Verzweiflung versuchen, an Flugzeuge zu klammern. Vor mehr als 3 Jahren haben die islamistischen Taliban in Afghanistan die Macht übernommen und das Land auf links gedreht. Auch die Medien. Wir sprechen gleich über die aktuelle Lage der Pressefreiheit im Land. Sie wollen in die Ohren ihrer Leser. Regionalzeitungen steigen vermehrt in den Podcastmarkt ein. Ob sich das Ganze finanziell überhaupt lohnt für Sie, klären wir später. Außerdem, wie geht es eigentlich russischen ExiljournalistInnen in Deutschland? Wir haben beim Ixal Media Forum in Hamburg nachgefragt. Und rein dienstlich Frauen anfassen? Das war sein Beruf. Unsere Kolumnistin hat sich Gedanken über einen nostalgischen Thomas Gottschalk im aktuellen Spiegel gemacht. Mit Tugenden hat das, was die Taliban in Afghanistan in den letzten 3 Jahren angerichtet haben, wenig zu tun. Trotzdem nutzt die islamistische Regierung dieses Wort nur allzu gern für ihre Politik. Es gibt da zum Beispiel ein Tugendministerium oder ein Tugendgesetz. Letzteres greift nun auch die Autonomie der Pressefreiheit an. Was genau darin steht, das habe ich vor der Sendung mit unserer Korrespondentin für das Gebiet, Konstanze Nastarowitz, besprochen. Sie beobachtet die Lage in Afghanistan aus Neu-Delhi. Und ich habe sie zuerst gefragt, worum geht's genau bei diesem neuen Gesetz?
Ja, das Ganze ist nicht ganz neu. Dieses sogenannte Tugendministerium der Taliban, das hat im August ein ganzes Paket verabschiedet an Gesetzen und ein Artikel, der betrifft eben die Arbeit der Medien und der regelt, dass keine Lebewesen mehr gezeigt werden sollen. Ein Sprecher des sogenannten Tugendministeriums, der hat jetzt in einem neueren Bericht die Formulierung alles mit einer Seele gewählt. Das soll laut diesem Bericht wohl sowohl Menschen als auch Tiere betreffen. Und es gibt jetzt eben erste Meldungen, dass man in einzelnen afghanischen Provinzen tatsächlich auch mit der Durchsetzung dieses Gesetzes begonnen hat.
Was stört denn die Taliban-Regierung an der Abbildung von Lebewesen?
Ja, also offenbar beruht auch diese Regelung letztendlich auf einer Taliban-Interpretation der Scharia, also quasi des islamischen Rechts. Und da gibt es ja immer mehr und mehr Regelungskataloge, was alles unter diese Interpretation fällt für die Taliban.
Aber was ist denn dann genau noch erlaubt? Und andererseits sieht man ja auch immer wieder, dass die Taliban-Regierung selbst doch Bildnisse von Lebewesen, von Menschen online abbildet. Also so eine Art Doppelmoral.
Genau, das ist in Afghanistan oft gar nicht so einfach. Man muss erstmal dazu wissen, dass das Land nicht homogen ist. Also es sind in der Hauptstadt Kabul immer wieder auch noch Dinge erlaubt oder da gehen halt Dinge noch, die in anderen Provinzen vielleicht schon verboten sind. Es gibt insgesamt 34 Provinzen in Afghanistan. Was jetzt dieses Lebewesengesetz speziell angeht, da hat das Afghanistan Journalist Center diese Woche erste Einblicke veröffentlicht zu der Situation in einer Provinz im Norden Afghanistans. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man eben, dass dort erste Fernsehsender wohl tatsächlich den Sendebetrieb eingestellt haben wegen dieser neuen Regelung. Ich habe dann aber aus Neugier auch mal zum Vergleich mir die Abendnachrichten des Fernsehsenders Tolo News aus Kabul angesehen. Und zumindest gestern Abend, da waren weiterhin noch Personen vor der Kamera zu sehen, also sowohl der Moderator als auch Menschen in den Beiträgen. Das zeigt, dass es ein bisschen unklar ist, wie viele Medien davon tatsächlich schon betroffen sind. Und in der Tat, wenn man sich die Twitter-Accounts der Taliban-Ministerien ansieht, dann findet man auch dort weiterhin Fotos von Menschen, also von Dingen mit Seele.
Weiß man denn, welche Strafen drohen, wenn man sich nicht an das neue Gesetz hält?
Auch das scheint offenbar gerade noch unklar zu sein. Zumindest habe ich dazu keine weiteren Informationen gefunden.
Welche Repressionen in Bezug auf Medien gab es denn seitens der Taliban in jüngster Zeit, beziehungsweise seit sie an der Macht ist?
Ja, das ist ganz schwer, alles aufzuzählen. Einer der jüngeren Fälle, von dem die Journalistenorganisation im September jetzt gerade berichtet hat, der betrifft zum Beispiel das Thema Live-Sendung. Da geht es darum, dass Diskussionssendungen nur noch voraufgezeichnet werden dürfen, also nicht mehr live gesendet werden dürfen, wo man ja dann eine andere Art der Kontrolle darüber hat. Und auch die Gäste, also die Experten in so einer Show, die werden offenbar streng ausgewählt. Da gibt es dann eine Liste von Namen, an die sich die Sender halten sollen. Und wenn dann mal jemand einen Experten einladen möchte, der nicht auf dieser Liste steht, dann muss um Erlaubnis gebeten werden. Und ganz wichtig, die Medien müssen aus diesen voraufgezeichneten Programmen dann sensible Themen und Kritik an den Taliban entfernen. Das ist wohl auch der Grund, warum nichts mehr live gemacht werden soll. Das ist jetzt aber auch nur ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Natürlich gibt es noch viel mehr Beispiele, gerade auch mit Blick auf die Situation von Journalistinnen in Afghanistan.
Also kann kaum noch die Rede sein von freier Berichterstattung. Wie können Sie denn aktuell berichten über Afghanistan und wie geht es Ihren Stringern bzw. Mitarbeitenden vor Ort?
Ja, genau. Also Stichwort Stringer. Die ARD arbeitet mit Stringern vor Ort. Das sind Einheimische, die sich dort noch frei bewegen können, auch wenn die natürlich auch sehr aufpassen müssen. Das liegt auch daran, dass es für ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten gar nicht mal so leicht ist, ins Land reinzukommen, an Visa zu kommen. Wer genau die Stringer sind oder wie es denen auch geht, dazu geben wir aber auch keine weiteren Infos raus, vor allem auch, um die zu schützen, denn auch die sind natürlich vor Ort Gefahren ausgesetzt. Die Spielräume, die werden immer kleiner und für vieles braucht man als Journalist auch Genehmigungen der Taliban, oft sogar mehrere. Und wir hier im Studio in Delhi, wir brauchen die Stringer vor Ort, um an Material zu kommen. Wir nutzen aber zum Beispiel auch die sozialen Medien, gerade schon angesprochen. Die Taliban haben auf X, also ehemals Twitter, eben auch ihre eigenen Kanäle und das kann man ganz gut als Recherchequelle nutzen.
Einordnungen zur aktuellen Lage der Pressefreiheit in Afghanistan unter dem islamistischen Regime der Taliban waren das von Konstanze Nastarowitz, Korrespondentin für das Gebiet in Neu-Delhi. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen. Freie Berichterstattung aus Russland oder den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine ist kaum noch möglich seit der russischen Invasion. Erst Anfang dieser Woche berichteten wir vom Schicksal der in russischer Haft gestorbenen Journalistin Viktoria Roschtschina. Vielen anderen Medienschaffenden bleibt nicht viel mehr als die Flucht ins Ausland. Beim XL Media Forum der Körberstiftung in Hamburg hatten ExiljournalistInnen nun die Chance, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen. Was Medienschaffende, insbesondere aus Russland, dort bewegt hat, Magdalena Neubich hat sich für uns umgehört.
Beim XL Media Forum der Hamburger Körberstiftung versammelt sich heute gleich ein ganzer Saal voller Journalisten im Exil. Ursprünglich kommen sie unter anderem aus Myanmar, Afghanistan, Syrien und Eritrea, erzählt Sven Tetzler von der Körberstiftung.
Die Journalisten sind ja die, die als allererstes das Land verlassen müssen, wenn die Bedingungen schwieriger werden für demokratische Meinungsäußerung, für journalistisches Arbeiten. Und Deutschland ist in diesem Sturm um uns herum immer noch ein relativ guter Ort, um hier Schutz zu finden und zu versuchen, von hier aus die Arbeit fortzusetzen.
Laut der Körberstiftung stammen inzwischen besonders viele der Journalisten, die in Deutschland im Exil sind, aus Russland. Es zeichne sie aus, dass sie auch von hier aus schnell, sehr professionell arbeiten können. Und dass sie einen Zugang zu ihrem Publikum haben, sagt auch die Geschäftsführerin des JX Fund, Penelope Winterhager. Die Hilfsorganisation unterstützt Exilmedien finanziell.
Wir wissen aus unseren Untersuchungen, dass diese Community der im Moment ca. 66 russischen Exilmedien ca. 6-9% der russischsprachigen erwachsenen Bevölkerung im Land und außerhalb des Landes erreichen.
Die Exilmedien seien dabei nicht nur für das russische Publikum wichtig, sondern auch für andere Medienhäuser in Demokratien weltweit.
Die russische Regierung hat ja so einen ganzen Werkzeugkasten der Unterdrückung von freier Meinungsäußerung aufgesetzt. Und dadurch haben wir auch selber kaum mehr Korrespondenten in den Ländern. Und ich glaube, dadurch haben natürlich die Exilmedien auch nochmal an Relevanz gewonnen.
Eben weil sie nach wie vor einen besonderen Zugang zu Menschen in Russland haben und auch ausländische Medien mit Informationen versorgen können. So wie zum Beispiel die Podcast-Plattform Lieber Lieber. Leka Kremer hat das Unternehmen vor über 5 Jahren in Moskau gegründet. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine hat sie ihre Heimat verlassen und arbeitet jetzt von Deutschland aus.
Wir machen Podcasts in Kooperation mit dem Economist. Wir machen Podcasts in Kooperation mit der New York Times. Und so nutzen wir unsere Russland-Expertise und unsere Kontakte und helfen größeren westlichen Medien, ihren Job zu machen.
Und sie versuchen, die etwa 50 Podcasts, die sie produzieren, weiterhin in Russland zu veröffentlichen. Ihre Inhalte drehen sich nicht um tagesaktuelle nachrichtliche Themen, sondern beispielsweise um Feminismus, häusliche Gewalt oder russische Geschichte. Etwa 80% ihrer Hörer kommen aus Russland, sagt Lika Kremer. Es seien junge Menschen aus Großstädten.
About 80% of our audience is in Russia and these are young people from big cities.
Und für die wollen sie weiterhin da sein. Ihr Geschäftsmodell steht allerdings, wie auch bei vielen anderen Exilmedien, auf wackeligen Füßen. Da ihre Inhalte zurzeit in Russland auf YouTube und Podcatchern abrufbar sind, haben sie Werbeeinnahmen. Das könnte sich allerdings ändern, falls sie vom russischen Staat als ausländischer Agent diskreditiert werden sollten. Auch deshalb versuchen sie sich über Abo-Modelle und Spenden zu finanzieren.
We are experimenting every day to survive.
Die 30-köpfige Redaktion ist inzwischen über mehrere Länder verteilt. Sie arbeiten jetzt aus Deutschland, Georgien und Lettland und haben nach wie vor Kollegen in Russland. Die größte Herausforderung für Lika Kremer ist dabei, dass sie nicht langfristig planen kann.
Wenn ich jetzt auf unseren Kontostand schaue, sehe ich, dass unser Budget noch für 2 Monate reicht. Darüber hinaus kann ich noch nichts planen. Meine Kollegen fragen mich dann, wie lange werden wir existieren? Und dann sage ich, hoffentlich noch 2 Monate, vielleicht länger. Und das sage ich Ihnen jetzt schon seit 2,5 Jahren.
Wie die meisten Geflüchteten schlagen sich also auch Exiljournalisten mit Zukunftssorgen herum. Und selbst wenn die meisten in Deutschland zur Ruhe kommen können, manche von ihnen sind auch hier nicht sicher, sagt Sven Tetzler von der Körperstiftung.
Wir haben mit großem Erschrecken sehen müssen in den letzten Jahren, dass tatsächlich aus bestimmten Ländern versucht worden ist, auf Journalisten im Exil, die hier eigentlich in Sicherheit leben, in Deutschland Zugriff zu bekommen. Und wir haben es bis eben hin zu Anschlägen und Mordfällen gesehen.
Gerade der russische Staat bekämpft Exilmedien mit großem Aufwand. Laut einer Studie des JX Fund gibt Russland pro Jahr 2 Milliarden Euro für Zensurmaßnahmen und Desinformationen aus. Die russischen Exilmedien hingegen verfügen jährlich über knapp 40 Millionen Euro. Angesichts dieses Kräfteverhältnisses stünden sie gut da, sagt Penelope Winterhager.
Also es ist immer sehr schwer, wie man Erfolg von Medien beziffert. Für mich ist das jetzt erstmal, erreichen die noch ein Publikum, decken die noch Geschichten auf und da können wir ganz klar sagen, das ist erreicht worden.
Podcast-Unternehmerin Lika Kremer und ihr Team treiben ohnehin vor allem die positiven Rückmeldungen an, die sie von ihrem Publikum bekommen.
99% of the messages that
99% der Nachrichten, die ich bekomme, zeigen, wie dankbar sie sind für unsere Arbeit. Denn wenn alles um dich herum verrückt ist, und dann sind da Leute, die die gleichen Werte vertreten, die die gleiche Sprache sprechen, die an den gleichen Themen interessiert sind wie du, dann fühlst du dich weniger einsam.
Sagt die russische Podcast-Unternehmerin Lika Kremer auf dem Exile Media Forum in Hamburg. Unsere Korrespondentin Magdalena Neubich war für uns dabei. Beruflich Frauen betatschen. So oder so ähnlich könnte es in einer Jobbeschreibung eines Wetten-dass-Moderators gestanden haben. Zumindest, wenn man Thomas Gottschalk in der aktuellen Ausgabe des Spiegels glauben will. Der in die Jahre gekommene Showmaster meldet sich nun noch einmal mit neuem Buch und alten Thesen zurück. Über sein Schwelgen in Nostalgie hören Sie die Kolumne von Samira El-Wazil.
Medias Res. Die Meinung von Samira El-Wazil.
Was ist das nur für eine seltsame Dreiecksbeziehung zwischen Medien, Thomas Gottschalk und seiner verkaufsfördernden Jammernostalgie? Immer wenn er ein Mikrofon vor die Supernase bekommt, beklagt er, was heute für ihn schlechter läuft als früher. Und immer wenn er beklagt, was heute schlechter für ihn läuft als früher, bekommt er ein Mikrofon vor die Supernase. Ein niemals endender Kreislauf aus seinen Versuchen, seine eigene Relevanz zu belegen. Und Medien, die ihm dabei helfen, indem sie seinen Aussagen Reichweite verschaffen, und seine wehmütige Rückschau durch Berichterstattung adeln. Neben dem Nachrichtenwert der Prominenz, den Gottschalk zweifelsohne erfüllt, stellt sich die Frage, ob als neue Nachrichtenwertkategorie so etwas wie das Erinnerungsschwelgen oder die Nostalgie eingeführt werden sollte. Ironischerweise wird ausgerechnet in der Serie Mad Men, die sich intensiv mit der Sehnsucht nach Vergangenem in einer ständig neuen Warenwelt und der Reibung zwischen dem Früher und dem Bald auseinandersetzt, ein ganz besonderes Schlüsselwort falsch übersetzt. Das Wort Nostalgie. In der deutschen Fassung erklärt der Creative Director Don Draper, es handle sich um den Schmerz einer alten Wunde. Dabei setzt sich das Wort aus Nostos, was Heimkehr bedeutet, einem homerischen Begriff, und Algos, was Schmerz meint, zusammen. Der Schmerz also, den man empfindet, weil man heimkehren möchte. Unser deutscher Madman, der Moderations-Odysseus Thomas Gottschalk, leidet offenbar sehr unter diesem Schmerz, nicht heimkehren zu können, und jedes Jahr mehr, wie es scheint. Zur Bewerbung jedes neuen Buches macht er die obligatorische Promotour, Welt erklärt sich von Interview zu Interview. Dieses Mal heißt sein Buch Ungefiltert und es geht mehr oder weniger darum, wie sehr ihn alles einschränkt und wie stark er unter der Gegenwart zu leiden scheint. Es wirkt, als empfinde Gottschalk Schmerz darüber, nicht mehr zurückkehren zu können, zu einem Zustand, in dem er nicht darüber nachdenken musste, was er sagt oder wie er Frauen anfassen darf. Natürlich könnte man das egal finden und ignorieren, nur haut die Moderationslegende dann wieder so kompetent bizarre und empörende Aussagen zu MeToo und seiner Arbeit heraus, dass man nicht umhinkommt anzunehmen, er nutze seine Provokationen und die Mediendynamiken routiniert, um Aufmerksamkeit für sein Werk zu generieren. Und gleichwohl die JournalistInnen handwerklich tolle, kritische Arbeit leisten und ihm das paternalistische Lamento eines gekränkten Selbstverklärers nicht durchgehen lassen. Insbesondere das aktuelle Spiegel-Interview mit ihm halte ich für besonders gelungen aufgrund der Hartnäckigkeit der Fragenden. Gewinnt am Ende er das Spiel der Aufmerksamkeitsökonomie. Schuf er früher mit Wetten, dass das nationale Lagerfeuer, zündet er nun mit Hilfe von Interviews und Talkshow-Auftritten die sozialen Medien an. Denn gemeinsam sich nach einem Früher zu sehnen, das es nie gab, trägt immens zum Gemeinschaftsgefühl bei und sorgt für Bestseller. Von den Medien flankiert, schafft er gewissermaßen ein neues Lagerfeuer. Nicht das behagliche Televisive, um das sich viele Deutsche früher versammelten, sondern ein destruktives Feuer, bei dem man gemeinsam etwas brennen sehen will, indem er lustvoll den Spiritus der Weltklage hineinkippt. Berichtende können den Diskurspyromanen durchaus porträtieren und abbilden, schon alleine aus Chronistenpflicht, sollten aber aufpassen, nicht versehentlich das Streichholz zu halten, das er braucht, um nicht zu verglühen.
Die Kolumne von Samira El-Wazil. Hören Sie uns gerade im Radio oder etwas zeitverzögert als Podcast? Laut dem Digitalverband Bitkom hören mittlerweile fast die Hälfte der Deutschen Podcasts. Im Schnitt 2 Stunden in der Woche. Und die Bandbreite ist groß. Von Information zu True Crime, Kultur oder rein Laberformaten ist für alle was dabei. Und aktuell steigen immer mehr Regionalzeitungen ins Geschäft ein. Doch lohnt es sich für die Zeitungsverlage überhaupt, auf die Podcastwelle aufzuspringen? Sinje Stattlich hat sich den Markt mal genauer angeschaut und sich für uns ein paar Formate angehört.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ein Glas mit Lars. Locker schnacken, nicht lange schneiden. Ganz viel Ostfriesland.
True Crime Stories und den Podcast zum lokalen Fußballclub, die gibt es mittlerweile bei Regionalzeitungen von der Ostfriesen-Zeitung bis zur Passauer Neuen Presse. Laut einer Studie der Uni Bamberg hatte im Jahr 2021 gut ein Drittel aller Lokalzeitungen Podcasts im Angebot, Tendenz steigend. Das Hamburger Abendblatt war eine der ersten Lokalzeitungen, die auch auf Podcasts gesetzt haben. Chefredakteur Lars Haider.
Also als wir damit angefangen haben vor 6 oder 7 Jahren, war die Idee, dass es offensichtlich immer mehr Menschen gibt, die lieber hören statt lesen. Und da haben wir gesagt, dann sollten wir als Regionalzeitung ein Angebot für diese Leute haben und haben mit dem ersten Podcast angefangen. Damals waren das ungefähr so 25% der Deutschen, die Podcasts hören. Heute sind es über 70%.
Mittlerweile gibt es beim Abendblatt etwa 40 verschiedene Podcasts zu hören. Die Themen reichen von Ernährung über Stadtentwicklung bis zu einem speziellen Wein-Podcast.
Was ich nicht damals gedacht hatte, ist, dass sich tatsächlich das Ganze auch ganz gut vermarkten lässt und dass sich damit auch Geld verdienen lässt, sodass wir jetzt beim Hamburger Abendblatt in diesem Bereich doch recht viel Geld verdienen. Vor allen Dingen mit Werbung, mit Kooperationen, mit Firmen, die bestimmte Podcast-Reihen präsentieren. Oder zum Beispiel wie bei den 4 Flaschen, dass wir tatsächlich die Weine, die wir da in diesem Podcast testen, hinterher auch verkaufen.
Der Umsatz aller Podcasts steuert auf 1 Million Euro pro Jahr zu, so Haider. Und das bei vergleichsweise geringen Produktionskosten. Die erfolgreichsten Folgen hätten 150.000 Abrufe.
Wir wissen, dass die Hörerinnen und Hörer deutlich jünger sind als die Leser der Zeitung. Kann man ja offen sagen, der Abonnent des Hamburger Abendblatts, der ist eher so Ende 60, ne? Der Podcast-Hörer ist eher so Anfang 40. Wir erreichen da natürlich ganz, ganz viele jüngere Menschen, führen die dann an die Marke ran.
Das ist auch bei der Aachener Zeitung so. Peter Engels ist der Audiomanager in Aachen und sagt, eigentlich sollte heute jede Regionalzeitung Podcasts anbieten.
Für uns ist zunächst wichtig, neue Zielgruppen zu erschließen, die wir vielleicht mit den klassischen Produkten so gar nicht mehr erreichen würden. Deswegen ist Video und Audio immer wichtiger für, ich würde mal sagen, alle Verlage. Und deswegen investieren hier auch alle Häuser in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern.
Bisher sind die meisten Lokalpodcasts frei zugänglich und nicht hinter einer Bezahlschranke. Kommunikationswissenschaftler Michael Wild hat mit Kollegen an der Uni Bamberg die Studie zum Podcastmarkt gemacht. Danach fand sich im Jahr 2021 in einem Viertel aller Regionalpodcasts Werbung. Wild vermutet, dass es seitdem deutlich mehr geworden ist. Von einer Bezahlschranke rät er den Lokalzeitungen ab.
Ich würde sagen, dass ein Abo-Modell tatsächlich ganz schlecht wäre, weil Podcasts auch insgesamt und dann noch mal mehr, glaube ich, für Regional- und Lokalzeitungen davon leben, dass sie eben frei zugänglich sind. Reine Abo-Modelle würde ich, so wie ich auch insgesamt den Podcast-Markt wahrnehme, eher dazu führen, dass die Leute den Podcast einfach nicht mehr hören.
Bei der Aachener Zeitung zum Beispiel experimentieren sie momentan genau damit, mit Podcasts hinter der Bezahlschranke.
Wir testen uns da ein bisschen voran in dem Feld und gucken, ob wir nicht auch mehr Subscriber natürlich und Abonnenten dann generieren können. Denn wir leben natürlich davon, dass Menschen für die journalistischen Inhalte von uns bezahlen. Nichtsdestotrotz wird es weiter auch freie Podcasts bei uns geben. Wir machen da eben im Moment Experimente, das kann man aber noch nicht abschließend beantworten.
Zumindest international wäre die Aachener Zeitung hier in guter Gesellschaft. Die New York Times, großes Vorbild auch für viele deutsche Audioproduzenten, stellt im Podcast-Bereich gerade auf ein Abo-Modell um.
Über Chancen und Möglichkeiten von Regionalzeitungen auf dem Podcast-Markt berichtete Sinje Stattlich. Und damit endet Medias Res. Wir schalten gleich live von Köln nach Frankfurt zur Buchmesse. Denn von da moderiert heute meine Kollegin Wiebke Poromka für den Büchermarkt. Sie begrüßt den Literaturkritiker Dennis Scheck in der Sendung. Alle unsere Beiträge zum Nachhören finden Sie auch in der Deutschlandfunk-App, genauso wie den Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Das Format, in dem Sie zu Wort kommen sollen, was nervt Sie an der Medienberichterstattung? Zu wenig Kultur? Zu viel Sport? Zu wenig Angebote für junge Leute? Schreiben Sie uns Ihre Kritik an nachredaktionsschluss. Und vielleicht sind Sie dann auch schon bald Gast in unserem Podcast. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch übrig, mich für Ihr Interesse an Medienthemen zu bedanken. Mein Name ist Antran. Ich wünsche viel Spaß beim Weiterhören. Machen Sie es gut und tschüss.